Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. In Venedig sind die Goldenen Löwen der Biennale vergeben worden. Wir sprechen über die Werke der Preisträger und Preisträgerinnen. Die Theaterstücke des Japaners Toshiki Okada haben weltweit Erfolg. Wir schauen auf sein in Düsseldorf uraufgeführtes Stück Home Office. Das Artmuseum Rolandseck präsentiert die verwobenen Welten der US-amerikanischen Künstlerin Kiki Smith. Sie kam zur Eröffnung.
Dort in der Zeichnung bin ich selbst als Mischwesen aus Frau und Wolf zu sehen. Diese Bronzeskulptur zeigt Rotkäppchen, das aus dem aufgerissenen Bauch des toten Wolfs heraussteigt. Mir gefällt an Märchen, dass ein Mensch aus einem toten Tier herausgeschnitten werden kann. Ich wollte zeigen, was in der Fantasie eines Kindes möglich ist.
Was kann und muss Psychoanalyse in Kriegszeiten und im Besonderen in der Ukraine leisten? Der Analytiker Jurko Prochasko gibt Antworten. Hat Polizeigewalt und Rassismus System? Darüber wurde heute am Nationaltheater Mannheim diskutiert. Gestern haben wir Fazit exklusiv der Biennale in Venedig gewidmet. Wir waren mit Ersan Montag und Yael Bartana im Deutschen Pavillon, haben mit der Kuratorin Shala Ilk und vielen internationalen Künstlerinnen gesprochen. Sie finden die komplette Sendung auf unserer Webseite. Heute, am ersten Publikumstag, sind die Hauptpreise verliehen worden. Der australische Pavillon mit dem indigenen Künstler Archie Moore bekommt den Goldenen Löwen für den besten Länderbeitrag. Der Goldene Löwe für den besten künstlerischen Beitrag geht nach Neuseeland an das ebenfalls indigene Mathau Collective. Der Kunstkritiker Carsten Probst ist am Abend aus Venedig zurückgekehrt. Mit ihm spreche ich jetzt über die Entscheidung. Was genau gibt es im australischen Pavillon zu sehen und wer ist der Künstler Archie Moore?
Ja, Archie Moore stammt aber von der australischen First Nation, der Camilla Roy und Bigambul ab. Väterlicherseits hat er aber auch europäische Wurzeln, wie er sagt. Moore ist in Australien, teilweise auch in Großbritannien, doch recht bekannt für so seine immersiven Installationen, in denen er die eigenen Geschichten und die der First Nations miteinander im Zusammenhang thematisiert. Und das hat er jetzt eigentlich auch im australischen Pavillon getan. Er hat über viele Wochen händisch mit Kreide auf die Innenwände des australischen Pavillons einen riesigen Stammbaum seiner Vorfahren aufgetragen. Man müsste eigentlich fast sagen, wuchern lassen. Das reicht also über mehrere Jahrhunderte seit der Kolonisierung durch die Briten zurück. Und Archie Moore selbst sagte dazu auf der Pressekonferenz zum australischen Pavillon in Venedig vor 2 Tagen.
Vor 4 Jahren begann ich, einen Stammbaum anzulegen. Meine Eltern haben nie viel über ihre Familien erzählt. Ich war aber sehr interessiert daran zu erfahren, wer sie waren. Und so begann ich, in den Archiven nachzuforschen. Im staatlichen Archiv von Queensland und auch in dem von New South Wales, wo der Aborigine-Zweig meiner Familie verschiedene historische Dokumente hinterlegt hatte. Zudem halfen mir 2 Forscher, die Zugang zu mehr Daten hatten als ich. Ich habe an die 3.900 Vorfahren in dem Baum untergebracht und habe ihn dann vor 65.000 Jahren enden lassen, als die ersten Aborigines nach Australien kamen.
Ja, also er hat viel Ahnenforschung betrieben in australischen Archiven. Dazu kamen aber auch etliche Querverbindungen mit Siedlerfamilien aus aller Welt, Querverbindungen bei seinen Vorfahren, sodass sich dieser Stammbaum virtuell fast wie so ein familiärer Brückenschlag über kulturelle Grenzen hinweg verstehen lässt. Und so sieht er das auch. Und so hat er ihn dann eben auch spekulativ, wie wir gehört haben, auf die Zeit seit der ersten bekannten Besiedlung Australiens durch die First Nations ausgeweitet.
In einigen Biennale-Kommentaren wird davon gesprochen, dass es der Jury um politische Signale ging. Sehen Sie das auch so, Carsten Probst?
Also das finde ich ein bisschen zwiespältig, Frau Brinkmann. Alles auf der Biennale ist ja zurzeit irgendwie politisch oder lässt sich politisieren, allein dadurch, dass schon 2500 Journalistinnen da akkreditiert sind. Wenn es dann heißt, die Jury meinte die Preisvergabe irgendwie politisch, Kann man das teilweise auch so verstehen, dass das Werk von Archie Moore an sich die Auszeichnung ohne diesen politischen Kontext vielleicht gar nicht verdient hätte? Und dazu muss man wissen, dass genau dieser Einwand auch schon in Australien erhoben wurde gegen seine Teilnahme an der Biennale, dass er also ausgewählt wurde, um den Pavillon zu bespielen, nach dem Motto, das ist doch keine Kunst, das ist doch nur Aktivismus. Deswegen ist es natürlich schon wichtig zu betonen, dass die Arbeit von Archie Moore tatsächlich auch ästhetisch sehr beeindruckend ist. Etwas anderes ist es, dass die Jury meiner Meinung nach in diesem Jahr es nicht so ganz leicht hatte, weil es wirklich relativ viele Pavillons gab, die mit so einer halbpolitischen Ästhetik operiert haben. Die waren auch durchaus, finde ich, alle relativ gleichwertig. Die hätten es also genauso verdient. Ich glaube, den Ausschlag für Moore hat es am Ende gegeben, dass er diesen Pavillon wirklich so eigenhändig mit Kreide beschriftet hat, dass er eben auf aufwendige technische Verfahren verzichtet, die die anderen ja doch sehr ausgiebig dann angewandt haben.
Den Goldenen Löwen für die beste künstlerische Einzelposition erhält das Mathau Collective aus Neuseeland. Wodurch zeichnet sich deren Arbeit aus?
Ja, das ist ein Künstlerinnenkollektiv aus 4 Maori-Frauen, die, wie Sie denn selbst sagen, auch Einzelwerke entwerfen, aber dann mit 4 Köpfen und 8 Händen daran arbeiten. Sie verwenden so ein traditionelles, für Rituale genutztes Mattengeflecht, um daraus, finde ich, ziemlich kühne und sehr schöne Rauminstallationen zu machen. Eine ist gleich im Eingangsbereich des Arsenale für die Hauptausstellung sozusagen zu sehen, sehr prominent platziert. Also man könnte zusammengefasst sagen, sie stehen eigentlich für einen so fließenden Übergang von traditionellen Handwerkstechniken, ritualisierten Handwerkstechniken zu einem in Europa als abstrakt wahrgenommenen Kunstwerk. Und ich glaube, diese Übergänge sind auch sehr, sehr wichtig, kommen immer wieder vor auf der Biennale, also sind quasi ein Charakteristikum.
Auch der Vatikan hatte ein Kunstpavillon auf der Biennale. Manche KritikerInnen meinten zeitweilig, er hätte Chancen auf den Goldenen Löwen. Hatte er nicht. Aber was ist das Besondere an seiner Gestaltung?
Ja, das war schon eigentümlich. Also der Vatikan hat in diesem Jahr eine Ausstellung im Frauengefängnis von Venedig gefördert, die dann auch dort stattfand unter gewissen Sicherheitsvorkehrungen. Konkret haben einige international renommierte Künstlerinnen und Kuratoren mit mehreren der Insassen Arbeiten für eine Ausstellung entwickelt, die sich dann so im Gefängnishof, auf der Fassade des Gefängnisses oder auch in einem speziellen Trakt befinden. Das wird einerseits auf der Biennale als ein Riesendurchbruch gefeiert, weil Kunst hier abseits des Hochglanzbetriebes eben als soziale Aktion erkennbar wird. Andererseits gibt es sowas natürlich längst in vielen Städten in aller Welt, also dass sich Künstlerinnen, Theaterleute und so weiter mit speziellen Projekten an Häftlingen, Gefängnissen treffen. Der große Unterschied ist, dass diese Projekte normalerweise über viele Monate oder sogar Jahre dauern. Und in Venedig ist es eben nur ein Monat gewesen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, das war doch vielleicht eher so ein für Venedig sehr typisches Branding des Vatikans, dass man sich da mal mit der Kunst sozusagen selber ein wenig Werbung in eigener Sache machen wollte.
Noch kurz ein Wort zu mehreren besonderen Erwähnungen der Jury. Eine betrifft die palästinensische Künstlerin Samia Halabi. Es hat in den Tagen, an denen die Biennale nur für die Presse offen stand, pro-palästinensische Proteste vor dem israelischen Pavillon gegeben. Der wiederum soll nach dem Willen der Künstlerin erst nach einem Waffenstillstand und der Freilassung der Geiseln öffnen. Lässt sich diese spezielle Erwähnung der Jury für Samia Halabi nicht auch als eine politische Positionierung der Jury verstehen?
Also da ist auch diese Politisierung der Entscheidung fast in der Nähe eines Kurzschlusses, der einfach ein Missverständnis produziert. Das würde viel zu kurz greifen. Die Samia Halabi hätte eigentlich auch den Preis der Biennale für das Lebenswerk verdient gehabt, denn sie ist wirklich eine der großen Persönlichkeiten der modernen Malerei in der östlichen Mittelmeerregion. Das ist keine politische oder aktivistische Kunst. Es ist eine ältere Dame sozusagen, die noch von 1948 schon bereits ihren Wohnsitz im ehemaligen Palästina verloren hat. Sondern es ist eine farbstarke Abstraktion, die unterschiedlichste kulturelle Einflüsse in sich vereint. Also in diesem Fall wirklich eine sehr ausgereifte künstlerische Position, die auch deswegen nur gewürdigt wurde.
Ab heute steht die 60. Biennale von Venedig ein halbes Jahr lang allen Kunstinteressierten offen. Carsten Probst hat uns gesagt, wofür die Preisträger der Goldenen Löwen stehen und welche Rolle die Politik in dieser Ausgabe spielt. Dafür besten Dank. In den letzten Jahren hat der japanische Theatermacher Toshiki Okada weltweit von sich reden gemacht. Und auch in Deutschland wollen viele Leute seine Stücke sehen. Und Theaterregisseure wie Matthias Lilienthal bekennen sich regelrecht verliebt zu haben in Toshikis Bühnenästhetik. Seine Stücke The Vacuum Cleaner und Donuts wurden 2020 und 2022 zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Nach München und Hamburg ist Toshiki Okada nun zum ersten Mal am Düsseldorfer Schauspielhaus zu Gast. Heute gab es dort die Uraufführung von Home Office. Man sieht also Menschen bei der Arbeit zu Hause. Zufrieden sind sie allerdings nicht.
Weil ich diese Gelegenheit nutzen möchte, um etwas zu sagen, und zwar das. Und ich bin schon seit langem dieser Meinung, dass diese Firma scheiße ist.
Sogar für dich und dein Leben, so wie du bist.
Und dass diese Firma scheiße ist.
Ein Abo auf ein kleines Glück.
Ist jetzt auch ganz unabhängig davon, ob man im Homeoffice oder eben im Office arbeitet.
Sogar für dich und dein Leben, so wie du bist.
Das liegt viel tiefer.
Ein Abo auf ein kleines Glück.
Dass diese Firma scheiße ist.
Christoph Orem hat sich in Düsseldorf dabei die Uraufführung von Toshiki Okadas Stück Homeoffice angeschaut. Was ist denn nun so scheiße an dieser Firma?
Zuerst einmal natürlich, dass man die ganze Zeit in doofen Besprechungen rumsitzen muss, obwohl die, wie wir glaube ich alle wissen, gar nichts bringen. Und natürlich ist die Firma auch scheiße, weil sie gar nichts, aber wirklich auch gar nichts tut, überhaupt nichts tut oder zur Verbesserung der allgemeinen Lage, was auch immer die eigentlich sein soll, beiträgt. Und das, obwohl diese Firma Glück verspricht, wenn auch nur kleines Glück. Also wenn ich das jetzt aus den Textbausteinen der Aufführung richtig zusammengesetzt habe, befinden wir uns im Grunde bei einem Start-up. Wir begegnen also 7 Mitarbeitenden dieses Startups, die sich nach und nach in ein Online-Meeting einwählen. Natürlich alle zu Hause, wir sind schließlich im Homeoffice. Und ich möchte sagen, man darf jetzt nicht allzu viel echte Handlung erwarten. Aber es gibt dann schon so eine Art roten Faden. Das Meeting ist überschattet von einem Shitstorm, der sich gerade über die Firma ergießt. Und zwar, weil der Werbespruch für das Glücksversprechend anscheinend auch so verstanden werden kann, dass eben alle ein miserables Leben hätten. Und dann quatschen sie halt zum Beispiel über Krähen auf der Straße, die nerven, über ein Geburtstagsgeschenk, das eigentlich während des Meetings ankommen sollte, aber nicht ankommt. Und das Ganze in mal mehr und mal weniger ausufernden und mal mehr und mal weniger lustigen Wortkaskaden über knapp 2 Stunden.
Typisch für die Stücke von Toshiki Okada ist, dass er sie mit Musik und tänzerischen Choreografien auf die Bühne bringt. War das in Düsseldorf auch so?
Wir haben ja gerade schon gehört, dass es sogar zu merkwürdigen Balladen kommt, möchte ich mal sagen, darüber. Aber ich würde schon sagen, dass das hier wirklich von der Theatersprache her natürlich eine typische Arbeit ist. Also die Handschrift, dass diese Figuren auf der einen Seite so merkwürdig nichtssagende Texte sprechen, die sich so aus Fetzen und Wortfeldern des Alltäglichen zusammensetzen und dabei aber in so merkwürdigen Bewegungen Choreografien ausführen, so in einer Art Schwingung sind, dass das ist hier auf jeden Fall auch so. Die Bühne sieht so aus, dass hier diese 7 Personen in 7 Zimmern sind. Die sind nebeneinander und aufeinander gestapelt. Eine schöne Bühne von Ansgar Prüver. Ich sag mal, von der Wohnküche mit Kinderspielzeug zum offenen Café im Industrieschick bis hin zu einer sterilen Airbnb-Wohnung. Und darin dann eben die Performenden, die zu der Musik von Katsuhisa Uchihashi, die eigentlich permanent zu hören ist, auch in diesen rhythmisch repetitiven Pattern, die Musik hat, die aufgreifen und dann eben auch so spielen. Und das alles aber immer im Kontrast zu dieser Sprache. Und das hat eine Wirkung, das ist makaber, das ist natürlich, knüpft das auch an so eine Tradition des absurden Theaters an. Und das lässt einen dann wirklich auch oft lachen. Also obwohl das alles so formal ist und auch hochgradig artifiziell, das ist ziemlich vergnüglich.
Und das Düsseldorfer Ensemble, wie gut kommt das an? Oder wie kommt es zurecht mit der Art, diese Bühne in Schwingung zu versetzen?
Das ist natürlich schon wirklich was ganz Eigenes und ich kann mir auch sozusagen vorstellen, dass da wahrscheinlich auf den Proben an der einen oder anderen Stelle auch mal so etwas, so ein Knoten durchschnitten werden musste, bis das funktioniert hat. Das tut es dann aber schon. Die haben hier ja auch nochmal das Problem, dass sie gar nicht miteinander spielen, sondern mit den Laptop-Bildschirmen, die sie in ihren Zimmern immer anstarren. Aber ich mache das mal an einem Beispiel fest von Kilian Ponert, einer der Performenden. Der spielt jemanden in einer Airbnb-Wohnung, dessen Arme schwingen wie Pendel, als wäre er von einem Puppenspieler gespielt. Er zieht sich die ganze Zeit eine andere Krawatte an, überlegt sich, welcher Bildausschnitt wäre der beste. In komischsten Verrenkungen dann nimmt er an der Sitzung teil und das Ganze natürlich ohne Hose, weil man ja den Unterteil eh nicht sieht. Und das ist so ein bisschen das, was hier passiert. Also so eine ganz eigene, auch anarchische Energie, würde ich mal sagen. Das ist schon auch etwas, was dazu geführt hat, dass beim Schlussapplaus einige aus dem Publikum brüskiert, ich sag mal, geflohen sind aus dem Saal. Also dieses Verhandeln von Nonsens, von Nichts, von repetitiven Momenten, dieses Fehlen einer Geschichte, das kann natürlich auch provozierend wirken.
Gibt es denn aber auch Erkenntnisse über das, was das Homeoffice mit uns als Gesellschaft macht?
Man darf natürlich bei so etwas jetzt keine soziologische Abhandlung oder sowas erwarten und das wird dann auch tatsächlich nicht geliefert. Es ist so, dass das Stück hier sozusagen dadurch, dass es nicht erzählt, eben erzählt. Wir haben eine Welt um uns herum voller Kriege, voller schwieriger Themen. Und hier sind eben diese Figuren gefangen in ihren Bewegungen, gefangen in diesem Meeting im Homeoffice eben. Das ist so eine Art existenzieller Aufschrei sozusagen, in dem er eben nicht erzählt, was da ist. Eine Art existenzieller Aufschrei, der uns auch mal zum Lachen bringt, weil es uns natürlich auch verunsichert, da auf der Bühne noch einmal zu sehen, wie bekloppt unser Leben eigentlich wirklich ist.
Glauben Sie, dass dieser Abend eine Chance hat, zum Theatertreffen eingeladen zu werden mit zwei Arbeiten, ist das ja schon gelungen.
Ich sag mal so, warum nicht? Und ich glaube, mit einem Auge schielen auch gerade viele deutsche Theater auf diesen Theaterschaffenden, der natürlich gerade auch einfach so eine frische Sprache gefunden hat und etabliert hat. Da haben bestimmt auch noch andere Häuser jetzt Interesse, Stücke von ihm dann auch noch weiter zu verwirklichen. Ich finde allerdings, um ein kleines Haar in die Suppe zu schmeißen, wenn man halt gar keine Geschichte erzählt, dann hat man auch keine Geschichte erzählt. Und mir ist das ein bisschen zu wenig. Ich finde aber trotzdem, weil das einfach so eine schöne Sprache ist, dass jeder Theaterliebhabende sich mal ein eigenes Bild davon machen kann, ob ihm das reicht und wie gut unterhalten er denn eigentlich von dieser sehr stimmungsvollen, poetischen und effektvollen Art und Weise Theater zu machen dann eigentlich ist.
Am Schauspiel Düsseldorf ist Home Office, ein neues Stück des japanischen Theaterstars Toshiki Okada, uraufgeführt worden. Besten Dank an Christoph Orem für die Kritik.
Fazit Kunst.
Körperliche Eingeweide waren in den 1980er Jahren ihr Markenzeichen. Blut war der Stoff ihrer Kunst. Auch Sperma und Spucke faszinierten sie. Zusammen mit Paul McCarthy und einigen anderen galt die amerikanische Künstlerin Kiki Smith damals als Wegbereiterin der sogenannten Abject Art, also Ekelkunst. Doch spätestens seit 2001 drängen andere Themen wie Umwelt und Natur in ihre Skulpturen. Skulpturen, Zeichnungen oder auch Teppichkunst. Im Artmuseum Rolandseck sind nun in der Ausstellung Verwobene Welten 8 ihrer inzwischen berühmten 12 Wandteppiche sowie Zeichnungen und Bronzen zu sehen. Sabine Oelze hat die 70-jährige in Nürnberg geborene Künstlerin vor der Vernissage im Artmuseum Rolandseck getroffen.
8 große Wandteppiche verwandeln die Ausstellungsräume im Artmuseum in Prunksäle. Sie zeigen eine Fantasiewelt. Motten und Schmetterlinge krabbeln herum. Adler, Eulen oder lebensgroße Wölfe blicken uns an. Inmitten dieser surreal anmutenden Welt steht Kiki Smith. 70 Jahre alt, freundlicher Blick, lange graue Haare, Flipflops.
Ich bin keine Weberin. Ich habe Zeichnungen in Lebensgröße gemacht, die dann fotografiert und gescannt wurden. Das Museum wollte eine Ausstellung nur mit meinen Wandteppichen machen und ich sagte, dass ich das langweilig finde. Ich wollte Dinge zeigen, die sich aufeinander beziehen. Ich verwende jedes Motiv mehrmals. Es führt immer ein anderes Leben.
Kiki Smith galt lange als Ikone der feministischen Kunst. Im Gegensatz zu den Arbeiten der 80er Jahre, die um Körperflüssigkeiten aller Art und das Thema AIDS kreisten, wirkt die Ausstellung im Artmuseum eher dekorativ. Seit mehr als 30 Jahren treiben Fragen wie die nach dem Verhältnis von Mensch und Natur ihr Werk an. Dabei springt sie zwischen den Medien hin und her, arbeitet mit Skulpturen, Zeichnungen, Grafiken und metergroßen Wandteppichen. Ihre Motive stammen aus Mythen, Religion oder Märchen, wie etwa der Wolf, der sowohl ein biblisches als auch ein mythisches Wesen ist.
Dort in der Zeichnung bin ich selbst als Mischwesen aus Frau und Wolf zu sehen. Diese Bronzeskulptur zeigt Rotkäppchen, das aus dem aufgerissenen Bauch des toten Wolfs heraussteigt. Mir gefällt an Märchen, dass ein Mensch aus einem toten Tier herausgeschnitten werden kann. Ich wollte zeigen, was in der Fantasie eines Kindes möglich ist.
Neben dem Wolf ist der Adler ein Motiv, das Kiki Smith seit vielen Jahren variiert. Als Bronzeskulptur breitet er seine Schwingen weit aus oder sitzt lauernd auf einem Ast. Sein kühler Körper kontrastiert mit den warmen Farben der Wandteppiche. Kiki Smith ließ sich von den berühmten Gobelins in Angers in Frankreich inspirieren. Dort entdeckte sie das Thema der Apokalypse und interpretierte es neu. In einer Zeichnung und einem Teppich mit dem Titel Underground scheint ein nackter Mann aus einem chaotischen Geflecht von Windungen, dunklem Rot und rankenden Zweigen zu fallen.
Männer sind wie das Schlachtvieh auf Erden. Wir denken vor allem daran, wie Frauen behandelt werden, aber viele Männer werden behandelt, als wären sie entbehrlich. In Kriegen werden sie einfach abgeschlachtet. In der Tierwelt ist es nicht anders. Männer werden nur zur Fortpflanzung gebraucht und dann getötet. Das ist das Thema dieses Wandteppichs. Und dann habe ich diese kleinen Häschen eingewebt.
Durch die digitale Produktionsweise erzielt Kiki Smith in ihrer Jacquard-Weberei eine unglaubliche Detailtreue. Immer wieder treffen abstrakte, fast ornamentale Formen auf figurative Elemente wie Hasen oder auch Spinnen, Motten oder Schmetterlinge. In einem Wandteppich sind neben Tannen, Eulen und Bienen auch großflächige Zickzacklinien eingewebt.
Sie sind von meinem Vater, den ich immer bei der Produktion seiner Arbeiten geholfen habe. Mein Vater, der Minimal Art Künstler Tony Smith, hat 1976 eine Skulptur namens Throwback gemacht. Sie bestand aus Zickzacklinien und sah ein bisschen aus, als würde sie knien. Nach und nach wurde mir klar, dass die Hälfte von dem, was ich mache, auf seinen Einfluss zurückgeht.
Das eine gehört zum anderen. Ihre eigene Geschichte verbindet Kiki Smith mit den Themen Tier, Geburt, Regeneration, Naturverbundenheit. Seit sie viel Zeit auf dem Land in Upstate New York verbringe, habe sie entdeckt, Teil eines großen Ganzen zu sein.
Ich denke, dass man das Leben wertschätzen sollte und dass es mehr als nur ein Wunder ist, dass wir am Leben sind. Ich kann nur sagen, dass es für mich ein Weg ist, darauf zu achten, dass ich hier bin und dass alles sehr gut ist. Es ist ein großer Segen, hier zu sein.
Der Besuch der Ausstellung von Kiki Smith ist wie eine Reise zu Alice ins Wunderland oder ins Schloss eines Renaissancefürsten. Wenn man sich darauf einlässt, macht es Spaß, sich in ihren Fantasiewelten zu verlieren oder, wie die Künstlerin sagt, die Wunder des Daseins zu betrachten.
Sabine Oelze über die Kunst von Kiki Smith. Sie hat die US-amerikanische Künstlerin im Artmuseum Rolandseck getroffen. Bis zum 20. Oktober hat man Gelegenheit, die Ausstellung Verwobene Welten zu besuchen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die American Idol-Sängerin Mendissa Lynn Handley ist im Alter von 47 Jahren gestorben. Ihr Musikverleger bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur PA, dass sie am Donnerstag tot in ihrem Haus aufgefunden wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt kenne man allerdings weder die Todesursache noch weitere Einzelheiten. Die unter dem Spitznamen Mendissa bekannte Sängerin war eine US-amerikanische Gospelsängerin und begann ihre Karriere als Teilnehmerin der 5. Staffel von American Idol. 2014 gewann sie für ihr Album Overcomer den Grammy in der Kategorie Beste zeitgenössische christliche Musik. Die 60. Kunstbiennale in Venedig ist seit dem Vormittag für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Diesjähriger Schwerpunkt sind die Themen Migration und Exil. Der Goldene Löwe für den besten Pavillon geht an Australien. Der Aborigine-Künstler Archie Moore zeichnete darin die Stammbäume australischer Ureinwohner nach. Als beste Künstler werden 8 Maori aus Neuseeland für eine zeltartige Struktur ausgezeichnet, die Elemente ihrer Kultur in eine moderne Formensprache übersetzte. Den Preis für das Lebenswerk erhalten in diesem Jahr 2 Künstlerinnen. Anna Maria Maiolino aus Brasilien und Nil Yalta aus der Türkei. Sie seien 2 bahnbrechende Künstlerinnen, die ebenfalls Migrantinnen seien und in vielerlei Hinsicht das Motto der diesjährigen Biennale verkörperten, hieß es zur Begründung. Angesichts der aktuellen Kriege in der Welt sieht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Erbe der Aufklärung in Gefahr. Nach Immanuel Kant dürfe es keinen ungerechten Frieden geben, der den Keim eines neuen Krieges in sich trage. Zugleich dürfe die Perspektive auf den Frieden nie verloren werden, sagte Steinmeier anlässlich einer Ausstellungseröffnung im Schloss Bellevue. Dort ist bis zum Sommer Kants Schrift Zum ewigen Frieden in handschriftlichen Auszügen zu sehen. In seinem wegweisenden Werk habe Kant eine Antwort auf die Frage gesucht, wie eine kriegerische Welt befriedet und Frieden rechtlich abgesichert werden könne. Die Welt erlebt nun, wie das Erbe der Aufklärung, die universellen Menschenrechte und das Völkerrecht von verschiedenen Seiten zugleich angegriffen und bedroht wird, sagte Steinmeier. Als Beispiele nannte er unter anderem Russlands Angriff auf die Ukraine und den Terroranschlag der Hamas auf Israel.
Das Wort perennial bedeutet ausdauernd und beständig. Die Kiew-Perenniale ist also ein auf mehrere Jahre angelegtes Projekt, das in Kiew und Ivano-Frankivsk, in Warschau und Antwerpen, Wien und anderen europäischen Städten realisiert wurde. Auch Berlin gehört dazu. Die Kulturstiftung des Bundes unterstützt das dezentrale Projekt. An diesem Wochenende hat die neue Gesellschaft für bildende Künste in ihre Räume am Alexanderplatz eingeladen, um sich über die Frage auszutauschen, was Psychoanalyse, was therapeutische Praxis in Kriegszeiten leistet, wo sie gebraucht wird und an welche Grenzen sie stößt. Mit dabei war Jurko Prochasko. Er ist Literaturwissenschaftler, Übersetzer und Essayist. Er arbeitet als Psychoanalytiker in Lviv. Ich habe ihn nach der Veranstaltung angerufen. Guten Abend, Herr Prochasko.
Ich grüße Sie.
In der Ukraine leben die Menschen nicht erst seit der Invasion 2022 im Krieg, sondern schon seit der Annexion der Krim und der Niederschlagung der Maidan-Proteste. Man weiß, dass Menschen unglaublich viel ertragen können. Aber kommen die Ukrainer und Ukrainerinnen langsam auch an ihre Grenzen?
Ja, das weiß man nicht. Das weiß man nie. Man weiß nicht, wo die Grenzen verlaufen und ob sie definitiv sind. Es ist ja vielmehr so, dass diese Grenzen immer wieder neu entdeckt und neu definiert werden müssen und dann auch immer wieder die inneren Grenzen, die psychischen Grenzen, die mentalen Grenzen sich immer wieder verschieben und sich immer wieder neu definieren. Das ist ja auch wie im Seelenleben denn sonst. Die einzige Grenze ist die definitive Grenze des Lebens, nicht? Und bevor sie erreicht wird, müssen wir leben. Und das ist ja ähnlich wie auch die Sache mit der Sprache, nicht? Die Sprache ist keine Substanz. Die Sprache ist der permanente Prozess von Kodifizierung. So ist es auch ähnlich mit der Psyche und auch mit diesen psychischen Grenzen.
Wie kann Psychotherapie und Analyse Menschen in Kriegszeiten schützen?
Wenn man Schutz als Garantie des Überlebens in jeder Hinsicht, sowohl physisch als auch psychisch definiert, dann kann davon natürlich keine Rede sein. Und dennoch kann Psychotherapie sehr vieles. Sie kann Menschen begleiten und auch im Krieg begleiten und die Sinnhaftigkeiten und überhaupt Sinn stiften in den Bereichen, wo es scheinbar keinen Sinn gibt oder wo Sinne zerstört werden. Und die Psychotherapie ist auch ein Prozess, der es auch möglich macht, den Krieg als Prozess zu begreifen in seinen tausenden Gesichtern, in seinen sehr, sehr vielen Facetten und zu schauen, was da passiert, auch seelisch. Das ist auch schon eine enorme Leistung.
Was, Herr Prochaska, ist für Sie aus psychoanalytischer Sicht an diesem andauernden Krieg anders als an vorigen Kriegen?
Also wir Ukrainer, wir unterscheiden innerhalb dieses langen Krieges, den Sie erwähnt haben, der für uns schon seit 10 Jahren fast auf den Tag genau begonnen hatte, unterscheidet man erstens verschiedene Phasen. Und wenn wir von dieser letzten Phase sprechen, also dieser vollumfängliche Krieg, der im Februar 2022 begonnen hatte, dann ist der Unterschied, das ist von Anfang an sehr klar, dass es ein Vernichtungskrieg ist gegen uns, der darauf hinausläuft, uns als eine Kulturgemeinschaft nicht nur zu verbieten, sondern auch um uns auszulöschen. Und daher ist es auch ein totaler Krieg. Und es macht sich überhaupt keiner Illusionen darüber, dass es auch ein Krieg auf Leben und Tod ist. Und noch hinzu kommt, dass es ein Krieg ist mit einem vollkommen offenen Ende. Vielleicht wird sich dieser Krieg ins Unendliche ziehen, aber diese prinzipielle Einsicht von der Unmöglichkeit, den Ausgang vorauszusagen, das ist auch das, was auch enorme psychische Folgen hat.
Von außen gesehen wirken die Ukrainer und Ukrainerinnen sehr solidarisch miteinander. Man hört eigentlich keine Vorwürfe an diejenigen, die ins Ausland gegangen sind und sich auf ihre Weise anders als eben an der Front, ja, im Kampf einsetzen. Gibt es etwas, was die Zusammengehörigkeit vielleicht doch erschüttern könnte, oder ist das so ungewöhnlich und gesichert?
Nein, es gibt in den menschlichen Kollektiven nichts, was gesichert ist. Für mich hängt das natürlich damit zusammen, weil es allen klar ist, dass es ein Überlebenskrieg ist. Und da ist die Frage des Zusammenhaltens auch eine fundamentale Überlebensstrategie. Auf der anderen Seite hat es auch sehr, sehr viele, viele Differenzen, die sehr wohl wahrgenommen werden. Also wir sind nicht zu einer totalitären Gesellschaft degradiert. Aber was ganz wichtig ist, dass es auch ein Minimalkonsens besteht, der diese Solidarität ermöglicht. Eine andere Sache ist, dass wir Psychotherapeuten uns gerade jetzt darum bemühen, dass man sehr deutlich macht, dass jede Kriegserfahrung ihren Wert hat und dass diese verschiedenen Kriegserfahrungen auch verschiedene Traumata hervorbringen. Und diese Traumata zu verstehen, sie empathisch mitzuerleben, als wäre das dein eigenes Trauma, das ist jetzt die absolut fundamentale Aufgabe für unsere Gesellschaft. Denn nur wenn wir das begriffen haben, jedes Trauma als ein eigenes Trauma, nur dann können wir eine Zukunft haben als Gemeinschaft. Natürlich machen wir uns nichts vor. Sehr viel wird auch davon abhängen, wie der Ausgang dieses Krieges sein wird, ob wir gewinnen oder verlieren oder ob das unentschieden bleibt oder sich chronifiziert und ins Unendliche zieht. Das wird sich natürlich sehr, sehr, sehr stark auswirken. Aber gerade deshalb müssen wir uns jetzt sehr, sehr, sehr genau verstehen, gegenseitig verstehen, was jeder von uns durchlebt und durchgelebt hat, damit wir auch noch weiterhin diese Fähigkeit, uns als eine Gemeinschaft zu begreifen, behalten.
Im Rahmen der Kiew-Perennale fand heute in Berlin eine Diskussion statt über das, was Psychoanalyse im Krieg leisten kann und muss. Aus Lviv war der Analytiker, Autor und Übersetzer Jurko Prochaska gekommen. Herr Prochaska, ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für das Gespräch.
Und ich mich bei Ihnen.
Wenn Menschen bei Polizeieinsätzen verletzt werden oder noch schlimmer bei oder nach Gewaltanwendung zu Tode kommen, dann ruft das Entsetzen, Empörung und Wut wach. In Mannheim wurde am 2. Mai 2022 ein 47 Jahre alter Mann vor einem Imbiss von zwei Polizisten kontrolliert. Er wehrte sich, wurde daraufhin überwältigt und zu Boden gedrückt. Ante P. kollabierte und starb später im Krankenhaus. Das Landgericht Mannheim verurteilte Anfang dieses Jahres einen der beiden Beamten zu einer Geldstrafe, den anderen sprach es frei. Manche Gutachter kamen zu dem Schluss, dass Ante P. an den Folgen der Polizeigewalt gestorben sei, andere argumentierten, sein Herzleiden habe den Tod bewirkt. Kurz vor dem Jahrestag des 2. Mai hat das Nationaltheater Mannheim zu einer Diskussion eingeladen über die Frage, ob Polizeigewalt und Rassismus System haben. Auf dem Podium saßen der Rechtsanwalt der Angehörigen von Ante P., eine Aktivistin der Initiative 2. Mai Mannheim, eine Professorin für Migration und Transkulturalität und die Kriminologin Laila Abdulrahman. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Abdulrahman, Sie waren an der Goethe-Universität Frankfurt an einer Studie zu übermäßiger Gewalt durch Polizeibeamten und Beamtinnen in Deutschland beteiligt. Die Ergebnisse wurden als Buch veröffentlicht. Dass ein Urteil so mild ausfällt, die Geldstrafe für das Schlagen des später Gestorbenen liegt bei gerade mal 1.400 Euro. Ist das eigentlich die Regel?
Ja, man muss tatsächlich sagen, dass eigentlich die Regel ist, dass solche Fälle gar nicht unbedingt vor Gericht verhandelt werden. Also wir haben in Deutschland tatsächlich nur eine Anklagequote von 2% in Verfahren wegen Gewaltausübung gegen Polizeibeamte und Beamtinnen. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass wenn dann Verhandlungen stattfinden oder eine Anklage erhoben wird, ja, dass wir dann auch eine relativ hohe Freispruchsquote haben oder eine hohe Einstellungsquote. Und es ist auch nicht selten, ja, dass die Strafen, die Verurteilungen dann eher im unteren Bereich angesiedelt sind.
Was weiß man denn über die Gründe der Angehörigen, ein Verfahren eben nicht anzustreben?
Also es ist sehr häufig so, dass die Angehörigen doch durchaus das Verfahren anstreben wollen. Es wird ja dann in Todesfällen auch von Amts wegen ermittelt, aber die Staatsanwaltschaft erhebt eben trotzdem selten Anklage. Das bedeutet, das Verfahren wird dann eben schon vorab eingestellt, weil in vielen Situationen die Staatsanwaltschaft eher zur Ansicht gelangt, dass die Gewaltanwendung gerechtfertigt war. Das kann aber eben auch daran liegen, dass wir Probleme in der Beweislage haben. Also insgesamt bei polizeilicher Gewalt steht sehr häufig auch Aussage gegen Aussage. Jetzt in diesem Mannheimer Fall war es eben ein bisschen anders. Da haben wir ja sehr viele Zeugen gehabt. Das hatte sich tagsüber ereignet. Und deswegen gab es da natürlich viel mehr Beweismaterial, was auch zu sichten war. Und das wird auch mit ein Grund gewesen sein, warum es dann hier überhaupt zu einer Anklage kam und eben nicht zu einer Einstellung.
Ante P. hat ja Familie, die aus Kroatien kommt und eingewandert ist. Um die Fragestellung des Abends einmal aufzugreifen, wenden denn Polizisten ihrer Kenntnis nach in Deutschland erkennbar häufiger und härter Gewalt an, wenn diejenigen, die sie kontrollieren, so aussehen, als kämen sie aus anderen Ländern?
Also wir haben dazu keine ganz belastbare Datengrundlage. Wir haben aber verschiedene Hinweise darauf, auch aus unserer Studie, da haben wir Interviews geführt mit Polizeibeamten und Beamtinnen, ja, dass solche Kriterien, also insbesondere auch die Herkunft, da durchaus eine Rolle spielen. Wir kennen das eben auch aus der Forschung, dass hier Personen möglicherweise auch als gefährlicher wahrgenommen werden, wenn sie nicht deutsch aussehen. Aber das ist natürlich nicht der einzige Grund, da kommen eben viele Faktoren auch zusammen. Psychische Beeinträchtigungen sind eben auch ein hoher Faktor. Und das war ja hier in dem Mannheimer Fall auch so. Wenn wir uns aber tatsächlich auch Todesfälle angucken, dann müssen wir einfach feststellen, dass in den letzten Jahren doch ja Personen, die in irgendeiner Form Migrationsgeschichte hatten, häufiger waren. Wir haben ja zum Beispiel auch den Fall aus Dortmund, wo ein 16-jähriger Mohamed Rameh erschossen wurde. Das wird jetzt auch gerade vor Gericht verhandelt. Genau, also wir müssen natürlich immer die Einzelfälle betrachten, aber wir sehen doch da tatsächlich eine Häufung und ich glaube, da muss man genau hinschauen.
Wie hoch ist denn andererseits die Zahl derer, die Polizisten per se ablehnen?
Dazu kann man, glaube ich, auch nicht so ganz genau was sagen. Es ist insgesamt so, dass das Vertrauen in die Polizei in Deutschland sehr hoch ist, immer noch, nach wie vor, auch im Vergleich zu anderen Berufsgruppen. Und das ist eigentlich auch so bei Menschen mit Migrationshintergrund, jedenfalls wenn wir so diese Bevölkerungsumfragen sehen. Es gibt natürlich Gruppen, die haben viele schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht und dann sind möglicherweise auch die Vorbehalte größer. Man muss aber tatsächlich sagen, dass in vielen Fällen Betroffene auch selbst die Polizei rufen, ne? Also es ist tatsächlich auch so, dass Menschen sich an die Polizei wenden und dass dann trotzdem Fälle eskalieren, Einsätze eskalieren. Also insbesondere in diesen Situationen, wo eine psychische Beeinträchtigung vorliegt, da sind es auch häufig Angehörige, die dann die Polizei rufen, um Hilfe zu erlangen. Und das ist eben ein strukturelles Problem, dass dann offensichtlich die Polizei nicht in der Lage ist, hier auf solche Situationen adäquat zu reagieren. Ich denke, dass viele Polizeibeamte und Beamtinnen sich auch wünschen, damit besser umgehen zu können. Ich würde aber auch gleichzeitig sagen, dass wir das eben nicht alles nur der Polizei auferlegen sollten, weil es dafür ja auch professionelles Personal gibt, also sozialpsychiatrische Dienste oder eben anderes psychologisch geschultes Personal. Und dass wir, glaube ich, hier auch andere Strukturen aufbauen müssen, die dann in solchen Fällen dazukommen oder möglicherweise auch als erstes versuchen, solche Fälle zu deeskalieren.
Im Nationalen Theater Mannheim wurde heute Abend über die Frage diskutiert, ob Polizeigewalt und Rassismus System haben. Auf dem Podium saß die Kriminologin Leyla Abdul-Rahman. Ich bedanke mich bei Ihnen.
Vielen Dank.
Und jetzt schaut Tobias Wenzel zurück auf die Woche im Feuilleton.
Bücher schützen nicht vor Gewalt und Unterdrückung, aber für die Überlebenden können sie, wie hier, mit ein wenig Glück zum Schutzwall werden, schreibt Elena Witzek in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und hat Salman Rushdies Buch »Knife – Gedanken nach einem Mordversuch« im Sinn. Er sei nicht nur mit einem Messer angegriffen worden, sagt Rushdie im Gespräch mit der Welt am Sonntag. Dieses Buch ist mein Messer, mein Werkzeug, mit dem ich mich zur Wehr setze, um Kontrolle zurückzugewinnen über das Geschehene. Rushdie antwortet also auf Hass und Gewalt mit Kunst. Warum soll man sich das auf der bedeutendsten Ausstellung für zeitgenössische Kunst anschauen? Fragte Markus Wöller in der Welt und meinte die Kunst auf der Biennale in Venedig, die dem globalen Süden gewidmet ist und ihm eher als Kunsthandwerk erschien. Kein Pavillon ist auf eine so schlichte Weise berührend wie der polnische, schrieb Jörg Henschel in der Süddeutschen Zeitung. Dieser Pavillon, erklärt Boris Pofalla in der Welt am Sonntag, zeige zwei Filme, in denen Ukrainer die Geräusche jener Waffen nachmachen, mit denen sie terrorisiert wurden, Cruise Missiles, Raketen und Panzer. Die Besucher können das vor Mikrofonen ebenfalls lernen. Repeat After Me ist eine Karaoke-Bar aus der Hölle. Pro-palästinensische Demonstranten seien irgendwie auf das Gelände der Biennale gelangt, berichtete Niklas Mark in der FAZ. Sie hätten »From the river to the sea« skandiert, also Israel das Existenzrecht abgesprochen, und vor dem deutschen Pavillon »Shame on Germany« geschrien. Auf deutschen Straßen würden pro-palästinensische Demonstranten »Free Palestine from German guilt« rufen, schrieb Peter Neumann in der Zeit und erläuterte den Vorwurf so. Die deutsche Erinnerungskultur sei so getrieben, so besessen von sich selbst, dass sie darüber anderes Verbrechen nicht verfolge. Sie mache sich erneut schuldig, weil sie für das gegenwärtige Unrecht im Nahen Osten blind sei. Neumann widersprach jedoch und verteidigte die deutsche Erinnerungskultur. Es handle sich hier vielmehr um den Ausdruck einer politischen Urteilskraft, die in der Öffentlichkeit abwäge, bevor sie zu vorschnellen Schlüssen gelange, schrieb Neumann weiter in der Zeit. Und außerdem, So verständlich die Empörung angesichts eines zermürbenden Krieges im Gazastreifen sein mag, die deutsche Erinnerungskultur hat ein eingebautes Tempolimit, das sie davor bewahrt, in blinde Raserei zu verfallen, in neuen Hass. Es sollte eine Maxime für all diejenigen sein, die sich nicht immer gleich auf die laute Seite der Anklage schlagen wollen. Auf die laute Seite der Anklage hat sich aber Dieter Hallervorden, das ist der mit Palim Palim, geschlagen, auch wenn er in einem Video das Gedicht Gaza Gaza mit eher leiser, nachdenklich klingender Stimme vorträgt. Das Gedicht hat er zusammen mit Dieter Dehm geschrieben. Das ist der Mann, der als sein Tourmanager Wolf Biermann nach dessen Ausbürgerung in der BRD für die Stasi bespitzelt hat. Hinter Hallervorden sind Videos vom Leid in Gaza zu sehen, teils veröffentlicht von der Hamas und Al Jazeera. Umgesetzt wird das nach allen Regeln der Propagandakunst, kritisierte Michael Hahnfeld in der FAZ Hallervorden und Dehm. In dem rezitierten Gedicht wird die Schuld einer Macht zugeschrieben, die Bestien schaffe aus kaltem Kalkül. Was der Text offen lässt, klären die Bilder, schreibt Arno Frank mit Blick auf diese obskure Macht im Neuen Spiegel. Man sieht unter anderem die von einem US-amerikanischen Juden gegründete Vermögensverwaltung BlackRock. Wieder mal hat also das Finanzjudentum seine Finger im Spiel. Die uralte antisemitische Verschwörungstheorie also. Hallervorden schließe seinen Gedichtvortrag mit einer animierten Friedenstaube und der rhetorischen Frage: Und das soll kein Völkermord sein? Eine bessere wäre diese, schreibt Arno Frank. Wie lassen sich Schuldumkehr, Antisemitismus und Selbstgerechtigkeit in einem Gedicht verpacken? Antwort: Mit sehr viel Kitsch. Anstatt jemandem weiter Gehör zu schenken, der einfach so auf die Schnelle Palim Palim, also fahrlässig mit völkerrechtlichen Begriffen wie Apartheid und Völkermord um sich wirft, lauschen wir lieber der Israel- und Deutschlandkritik des Kolumnisten und ehemaligen Richters Thomas Fischer. Der zitierte auf spiegel.de aus dem Völkerstrafgesetzbuch zum Tatbestand der Kriegsverbrechen. Etwa das Aushungern der Zivilbevölkerung als Methode der Kriegsführung. Oder die sichere Erwartung, dass der eigene militärische Angriff derart viele Zivilisten tötet, dass dies in einer Unverhältnismäßigkeit zum unmittelbaren militärischen Vorteil stehe. Fischer fragte: Hat die Bundesanwaltschaft Ermittlungen oder beweissichernde Maßnahmen unternommen, um mutmaßliche israelische Kriegsverbrechen zu verfolgen? Davor schrieb Fischer, die israelische Regierung sei rechtsradikal. Deutschland müsse das weder entschuldigen noch zu seiner Staatsräson verklären. Wie schafft man die Überleitung von Gewalt und Horror zu Humor, mit dem diese Kulturpresseschau immer endet? Die Antwort lautet mit Salman Rushdie. Humor verstehe er als Überlebenstaktik, verrät Rushdie der Welt am Sonntag. Ein Beispiel aus seinem Buch Knife. Er schreibt über den Moment, in dem er lebensgefährlich verletzt am Boden liegt und die zur Hilfe geeilten Menschen eine Kuppel über ihm bilden. Eine Servierglocke, um es mit einem Wort aus der Küche zu sagen, als sei ich der Hauptgang auf einem Teller, blutig serviert, Seigneur. Und man hielt mich warm, hielt mich gleichsam unterm Deckel.
Und das war Fazit. Ich bin Sigrid Brinkmann und verabschiede mich. Bis morgen.